Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier in meinem Podcast Stories of Unfolding. Ich bin Liebke und ich freue mich sehr, dass heute die liebe Sandra zu Besuch ist im Podcast. Ich freue mich, dass wir heute über das spannende Thema Ayurveda sprechen, auch im Kontext von psychischer Gesundheit und Embodiment als Frau. Und ich glaube, es gibt wie immer ganz, ganz vieles, was wir hier besprechen können. Und ich freue mich sehr auf den Austausch und darauf, dass Sandra hier ihr Wissen mit uns teilt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Liebe Sandra, nochmal herzlich willkommen. Und hast du Lust, dich einfach direkt zu Beginn mal vorzustellen? Wer bist du? Was machst du so? Wie bist du heute hier?
Das mache ich sehr gerne. Ja, hi, ich bin Sandra. Ich bin systemischer Coach und ganzheitliche Beraterin für Frauengesundheit und Ayurveda tatsächlich und begleite dadurch vorwiegend natürlich Frauen in den Bereichen ganzheitliche Gesundheit. Sprich, wenn jemand ja kommt mit einer Beschwerde und dann schauen wir uns das halt so wirklich ganzheitlich an. Das heißt halt nicht nur die Beschwerde an sich, sondern einmal den Rundumblick. Körper, Geist und Seele, was immer so ein bisschen abgedroschen klingt, aber tatsächlich versuchen wir da wirklich so einen Rundumschlag zu machen. Und das ist echt super spannend. Und deshalb freue ich mich auch mega, heute hier zu sein und mit dir so ein bisschen zu philosophieren.
Richtig schön. Ja,
Ja.
ich freue mich auch sehr. Ich finde das Thema Ayurveda einfach so, so spannend, weil es auch so vielseitig ist. Und wir werden ja auch gleich ein bisschen darüber sprechen, was man vielleicht häufig glaubt, was Ayurveda ist und was eigentlich wirklich alles mit dahinter steckt. Es handelt sich dabei ja auch wirklich um eine gesamte Lebens- oder vielleicht auch Gesundheitsphilosophie. Und deswegen, ja, so, so cool, dass du da bist. Und die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist erstmal, wie bist du zum Ayurveda gekommen und was war es vielleicht, was dich ja auch direkt zu Beginn am meisten am Ayurveda begeistert hat?
Ich glaube, ich komme ja auch aus der Yoga-Bubble so ein bisschen und da begegnet ja Ayurveda schon relativ früh, weil beide sind ja schon so Schwesternwissenschaften sozusagen. Und das heißt, es hat mich eigentlich immer begleitet, aber ich habe mich nie so richtig damit beschäftigt und irgendwann durch das Coaching bin ich auch so ein bisschen wieder in diese Richtung gekommen. Wie könnte ich das dann alles irgendwie ein bisschen verbinden? Und bin dann tatsächlich so ein bisschen tiefer ins Ayurveda eingestiegen und habe eben eine Ausbildung gemacht und habe dann einfach für mich festgestellt, oh mein Gott, das ist genau mein Leben. Es kam leider also viel zu spät. Ich hätte da viel früher sogar, hätte es mir gewünscht tatsächlich, da viel früher einzusteigen, weil ich es einfach super spannend finde. Das ist einfach ein System, was mir total entspricht, was auch so ein bisschen in Richtung ja, Naturheilkunde, wie wir es im Westlichen auch tatsächlich verstehen, in diese Richtung geht. Da geht wirklich vieles Hand in Hand. Gerade auch, als ich meine Ausbildung gemacht habe für die ganzheitliche Beraterin für Frauengesundheit. Das ist ja auch aus der Naturheilkunde. Und da gibt sich das einfach wirklich super die Hand und das ist einfach super spannend. Und mich begeistert es einfach, dass es so individuell ist und dass man so ein ganz anderes Bewusstsein bekommt. Also so würde ich jetzt mal für mich beschreiben, dass du ein anderes Verhältnis zu deinem Körper bekommst, ein anderes Verhältnis zum Leben, zum Rhythmus, zu was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das sind so die, ich würde sagen, das sind so die großen Themen, die ich da wirklich ganz, ganz toll finde. Ja.
Ja, richtig schön. Und es klingt auf jeden Fall jetzt schon so, ne, was du so beschreibst, dass es beim Ayurveda eben nicht nur um, ich sage jetzt mal, die klassischen, vielleicht die Ayurveda-Massagen geht, die man vielleicht kennt, oder das Kochen nach Ayurveda. Ich würde sagen, das sind vielleicht noch so die Dinge, die man so zunächst mit Ayurveda verbindet und ja, assoziiert. Aber so wie du davon sprichst und wie ich es ja auch schon so ein bisschen weiß, auch wenn ich nicht so tief drin stecke wie du, ist ja Ayurveda wirklich viel mehr eine Art Lebensphilosophie, wo es auch darum geht, wie gehen wir in Verbindung mit Körper und so weiter und so fort, ne? Also es hat viel auch mit Haltung zu tun, mit einer gewissen Perspektive, die man einnimmt, wie man auf Gesundheit überhaupt blickt, was man darunter versteht. Also es ist
Ja.
scheinbar viel, viel mehr. Wie würdest du es beschreiben? Also worum geht es im Kern um Ayurveda? wenn es eben nicht nur die Ayurveda-Massagen und die Rezepte sind.
Ja, das finde ich nämlich auch immer ganz lustig, weil als ich dann mit meiner Ausbildung fertig war, da kamen dann auch viele, ah ja, dann komme ich mal zu einer Ölmassage vorbei. Oder andere waren dann auch so, ah cool, machst du dann Kochkurse? Und ich so, nein. Weil meine Ausbildung hat natürlich auch begonnen mit dem Ayurveda Mental Coach. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen einfach, ne, was so an das systemische Coaching angeschlossen hat, einfach diesen mentalen Aspekt. Aber Ayurveda an sich ist halt, also der Begriff an sich finde ich nämlich eigentlich schon super spannend. Es setzt sich aus dem Sanskrit, den Wörtern Ayu und Veda zusammen und bedeutet die Wissenschaft vom Leben. Und das finde ich total toll, weil es bezieht sich jetzt nicht auf nur das Leben an sich, sondern einfach auf ein langes, ein gesundes Leben, ein Leben in Balance, dass eben diese deine, kommen wir später wahrscheinlich nochmal dazu, deine Grundkonstitution, mit der du quasi geboren bist, dass du das immer ausbalanciert hast, dass Körper, Geist und Seele immer so im Reinen sind quasi. Das ist so das Ziel eigentlich. Und wenn man mal guckt, so die Grundpfeiler, da gibt es natürlich auch ganz viele, aber das meiste, und da geht, glaube ich, auch deine Frage hin, fand ich total spannend, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, dachte ich, oh mein Gott, das ist ja so umfangreich. Okay, wow. Nicht nur dieses Körperliche mit Essen und Massage, das ist ein Punkt, das stimmt auch. Aber es hat zum Beispiel auch ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Und Bewusstsein ist in dem Falle zum Beispiel auch jetzt Yoga und Meditation wird da eben, das ist der spirituelle oder der mentale Punkt tatsächlich im Ayurveda, bezieht sich aufs Yoga oder eben das Verhalten generell, wie lebe ich denn, ne, mit dass man mit der Natur lebt. Und das hört sich jetzt natürlich auch mal so ein bisschen abgedroschen an, aber dass man so mit dem Tagesrhythmus, mit den Jahreszeiten oder wir Frauen auch mit unserem Zyklus einfach leben, weil da gibt es einfach Phasen, die eine ist so, die andere ist so, und wie kann ich denn mit diesen Phasen leben und ich sag mal das Beste draus machen. Und in bestimmten Phasen geht es mir vielleicht auch anders als in der anderen Phase, dass ich mir da auch selber was Gutes tue. Und genau, Ernährung ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, auf jeden Fall, weil natürlich auch das Thema Verdauung und so weiter sehr, sehr viel damit zu tun hat. Aber Ernährung eben auch immer individuell, frisch, regional, saisonal. Versuch warm zu essen, auch regelmäßig. Das ist auch Regelmäßigkeit, ist auch so ein großes Wort im Ayurveda. Und dann kommen natürlich auch Massagen, haben auch also sind natürlich auch wichtig, und zwar im Punkt der Reinigungstechniken. Das finde ich nämlich auch total spannend, dass eine Massage, denkt halt jeder, ach geil, so eine kleine Wellnessmassage, danach geht es mir halt total gut. Ja, natürlich auch, aber der Sinn ist eigentlich, zumindest in meinem Verständnis, dass du eben diese Ausreinigung versuchst mit zu begleiten, ne? Dass man versucht, Schlacke rauszuleiten und dementsprechend auch versucht, verschiedene Punkte zu treffen, die halt mit bestimmten Störungen jetzt gerade verbunden sind, und da so ein bisschen einzugreifen. Und dann ist natürlich auch, klar, wie man es auch kennt, Kräuter, Heilkräuter, Mineralien, Gewürze, das ist alles noch mit am Start, aber auch Aromatherapie, alles, was mit den Sinnen zu tun hat. Also ich könnte ja stundenlang weiterreden, aber ich hoffe, es hat deine Frage beantwortet.
Ja, absolut, absolut. Und was ich auch total wertvoll finde und was mir, wie gesagt, zu Beginn auch nicht so ganz klar war, dass es eben ja, kein Wellness-Ansatz per se ist, sondern dass, wie du sagst, dass es etwas sehr Individuelles ist, womit wirklich auch klassischerweise wirklich auch gewisse Symptomatiken behandelt werden, also dass es wirklich auch eigentlich eine Art therapeutischen Ansatz dahinter gibt,
Absolut,
ne? Also
absolut.
ja, und es gibt dem Ganzen irgendwie auch viel mehr Tiefe, ne? Ja, und
Ich
Bedeutsamkeit.
werde jetzt zum Beispiel im Winter, werde ich mich, habe ich schon so lange vor, aber es ist natürlich auch nicht gerade günstig, eine Ayurveda-Kur machen, Sri Lanka. Und da ist es tatsächlich, ist es wirklich individuell, und deshalb ist es auch pricey. Also natürlich nicht vergleichbar, wenn man sowas in Deutschland macht. Es ist schon sehr, sehr kostenaufwendig, sage ich mal, aber es hat auch seine Begründung, weil da sind wirklich einfach Ayurveda-Ärzte, die gucken dich an. Die schauen, was hast du für Themen? Die machen tatsächlich eine komplette Diagnostik von oben bis unten, machen für dich einen Plan und dann gehst du diesen Plan in diesen paar Wochen, die du da bist, den gehst du durch mit Reinigung, mit verschiedenen Nahrungsgeschichten und so weiter. Und das ist super individuell. Also würden wir beide zusammen dahin gehen, bin ich mir sicher. Wir würden uns zwar schon jeden Tag sehen, aber jeder macht komplett was ganz anderes. Und das finde ich total spannend,
Ja,
wie man da
super interessant.
eingreifen kann, ja, oder
Ja.
gegenwirken oder unterstützen,
Ja.
balancieren.
Ja. Und ein Punkt, auf den wir vielleicht auch später noch mal mehr zu sprechen kommen, aber weil es gerade schon so ein bisschen aufgekommen ist, auch mit dieser Panchakarma-Kur, von der du gesprochen hast, oder dieser Ayurveda-Kur. Vor allem die Symptomatiken, die behandelt werden, sind ja auch immer nicht nur rein körperlich, oder? Also es kann ja sowohl körperlich als auch psychisch-emotional als auch beides sein. Wird da im Ayurveda eigentlich unterschieden oder hängt das im ayurvedischen Verständnis sowieso alles miteinander zusammen?
Es hängt eben alles zusammen, genau, weil es ist, ne, dieses Körper, Geist und Seele-Prinzip, das hat halt wirklich Tragweite. Ayurveda unterscheidet halt nicht oder trennt nicht künstlich zwischen, das ist eine körperliche Beschwerde und das ist eine psychische Beschwerde, sondern das eine hat immer mit dem anderen zu tun und das eine resultiert vielleicht auch aus dem anderen. Oder es kann auch sein, wenn du zum Beispiel jetzt eine körperliche Beschwerde hast, dass es irgendwann halt auch auf die mentale Gesundheit sich ausbreitet. Ne? Das kennt man ja auch ganz oft. Und deshalb ist es auch gerade jetzt nicht nur bei einer Ayurveda-Kur, sondern auch wenn jetzt jemand mit Beschwerden kommt, dass man schon guckt, was hat die Person im Hintergrund noch, ne? Also jetzt nicht nur in Richtung Lebensweise. Also ich will natürlich dann auch immer wissen, wie lebt die Person? Was hat sie für Rituale vielleicht? Was hat sie für einen Job? Was macht sie den ganzen Tag? Wie ist ihr Umfeld? Wie ist ihr soziales Leben? Wie ist ihre Beziehung? Wo hat sie vielleicht Themen? Wo hat sie Stress? Ist ein ganz großer Punkt. Können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil das ist echt ein großer Faktor. Und dass man da einfach guckt, dieses komplette Konstrukt, nicht nur, ich schaue mir das an, ich habe ein Verdauungsthema, sondern ich gucke mir wirklich von A bis Z alles an, um mir ein komplettes Bild von der Person auch zu machen. Und das finde ich mal wieder super spannend. Du kannst es nie losgelöst sehen. Das finde ich total toll.
Ja, ich finde das auch so sinnvoll und ich glaube, da können wir uns noch ganz viel auch von noch weiter von abschauen. Wie gesagt, ich denke, wir werden später auf jeden Fall noch mal mehr auch gerade über das Thema Stress und so weiter sprechen, weil es wirklich ein so großes Thema auch im Ayurveda ist.
Ja.
Für diejenigen, die jetzt zuhören und ja, die vielleicht wirklich noch gar nicht so viel wissen über Ayurveda an sich. Magst du noch mal so ein paar Basics mit uns teilen? So, worauf basiert die Ayurveda-Philosophie? Was sind so Dinge, die du dir vielleicht dann auch in so einer Behandlung oder Begleitung anschauen würdest? Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Doshas. Magst du da mal so ein paar, ja, so ein paar Basics mit uns teilen?
Jeden Fall, klar, weil es ist auch super umfangreich. Vielleicht so ein zentrales Modell oder nee, sagen wir fangen mal anders an. Generell ist es so, und das betrifft natürlich nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern eben auch die psychische Gesundheit, dass es so drei Säulen gibt, die ganz arg wichtig sind, auf denen wir wirklich dann auch aufbauen. Und es ist, man hätte es nicht gedacht, der Schlaf, die Bewegung und die Ernährung. Das ist irgendwie so der Dreiklang, der eigentlich bei allem immer hochkommt und nicht nur im Ayurveda. Und deshalb finde ich das auch so super spannend. Genau, und Schlaf aus dem Grund auch, dass man zum einen natürlich körperlich regeneriert und natürlich da auch mal, klar, da müssen ja sämtliche Prozesse in der Nacht irgendwie, ne, dass da aufgeräumt wird, quasi die kleinen Bauarbeiten. Und aber auch mental, dass dein Geist einfach zur Ruhe kommt, dass dein Nervensystem auch mal runterfährt, super wichtig. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wenn er halt zu wenig schläft, keinen Tiefschlaf hat, nicht gut schläft und so weiter, wie es dann ist, wenn man halt nach ein paar Tagen einfach mal schlecht geschlafen hat, dann wird es halt auch die mentale Verfassung nicht so gut sein. Und dann sieht man, wie wichtig das ist. Es ist auch nicht ohne Grund, ist Schlafentzug eine Foltermethode, ne? Also das ist wirklich super, super wichtig. Das zweite war dann eben Bewegung. Und da geht es auch nicht, dass du jetzt hier einen Marathon läufst die ganze Zeit, sondern es geht wirklich darum, deinen Körper so ein bisschen in Regelmäßigkeit, da haben wir es wieder, zu bewegen. Natürlich, um dein Lymphsystem in Schwung zu halten und so weiter, aus der körperlichen Geschichte, aber eben auch aus der mentalen Sicht. Und ne, dass du auch vom Kopf in den Körper kommst, um einfach auch Anspannung und deine ganzen Gedankenkonstrukte und so weiter auch mal so ein bisschen loszulassen. Und das finde ich bei dir immer ganz toll, weil du machst ja auch sehr viel so mit Trampolin oder mit nur mit Tanzen einfach mal raustanzen. Jo, super. Finde ich richtig, richtig gut. Habe ich mir auch ein bisschen bei dir abgeguckt, weil ich es so cool finde. Das sollte man wirklich viel häufiger machen. Und das Letzte natürlich die Ernährung, weil es einfach super wichtig ist, was wir essen, dass wir gute Nährstoffe haben, dass wir regelmäßig essen, dass wir uns einfach was Gutes tun, weil wir einfach unseren Körper brauchen, ne? Also wir brauchen auch wir brauchen die Muskeln, wir brauchen das Skelett, wir brauchen, dass das alles funktioniert. Genau. Und jetzt habe ich mal so einen großen Rundumschlag gemacht. Was machen wir im Ayurveda? Ist ein ganz großes Modell. Ja, kann man, oder Konzept, ich glaube, man kann es eher Konzept sagen, sind eben die Doshas, genau. Und die Doshas, das hört sich immer so ein bisschen abstrakt an, das sind Grundenergien oder Wirkprinzipien, die wirklich überall wirken. Hauptsächlich natürlich in unserem Körper, aber auch draußen in den Jahreszeiten, in der Natur, in den Tageszeiten ist es auch so. Und diese Doshas haben, also es sind immer drei, Vata, Pitta und Kapha, die sind immer da. Nur eins hat vielleicht ab und zu mal so eine Dominanz, ist vielleicht mal so ein bisschen drüber. Und wir werden alle mit diesen drei Doshas geboren, sozusagen, als in einer Grundkonstitution. Und die ist super individuell. Das ist wie so ein Fingerabdruck. Also meins sieht auf gar keinen Fall so aus wie deins. Auch wenn wir vielleicht ähnlich sind, wird es niemals zu 100% so sein. Das bedeutet, das heißt auch nicht, dass jetzt beispielsweise alle drei gleich ausgeprägt sind, dass es halt 30, 30, 30 ist, sondern eine Person hat vielleicht, keine Ahnung, 20% Vata, 60% Pitta und nochmal 20% Kapha. Bedeutet, das ist eher so eine Pitta-Persönlichkeit, weil da einfach sehr viel Pitta drin ist. Und vielleicht nochmal ein bisschen zum Verständnis. Vata ist die Bewegungsenergie. Das bedeutet, das ist alles, was mit Bewegung und ja, mit Bewegung zu tun hat, auch im Körper, beispielsweise die Atmung, aber auch, man kann sich ja vorstellen, was bewegt sich alles, ist natürlich auch die Nervenzellen, also das Nervensystem hängt auch bei Vata. Pitta ist die Transformationsenergie, das heißt alles, was mit ja, Wandel zu tun hat. Und das ist natürlich klar, Stoffwechsel, die Verdauung, alles, was viel Feuer braucht. Deshalb Pitta ist auch sehr feurig. Und Kapha ist so die strukturgebende Energie. Das ist alles, was so Stabilität ist. Und das wäre im Körper beispielsweise auch Skelett und Muskeln und so weiter. Also wir brauchen alles. Und wenn jetzt beispielsweise eine Person kommt mit einer Beschwerde, dann kann man diese Beschwerde schon einordnen, dass das beispielsweise ein Symptom ist. Ah, das wird jetzt beispielsweise Vata zugeordnet. Beispielsweise, wenn jemand kommt, der Verdauungsstörungen hat, weil er sagt, hey, ich habe wirklich ständig irgendwie Blähungen und ich weiß nicht warum. Und das kann man sich halt dann auch so erklären, ja, es hat was mit Bewegung, mit Wind zu tun, mit Luft. Aha, okay, das ist ein Vata-Thema. Oder bei Pitta ist alles, was so hitzig ist, was Entzündungen beispielsweise sind, oder eben auch Sodbrennen sind so Klassiker. Oder bei Kapha ist alles, was mit so Wassereinlagerung, ganz viel Schwere oder auch Verschleimungen, das sind tatsächlich Kapha-Themen. Das heißt, man weiß sofort, welches Dosha da jetzt gerade so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und genau da setzt man dann an, um zu gucken, wie kriegen wir das denn wieder runter? Das bedeutet, wir machen dann gerade das, um eben dieses Dosha, beispielsweise, wenn es jetzt halt eine Vata-Störung ist oder das Vata dominant ist, dann versuchen wir das Vata wieder so ein bisschen auszubalancieren, dass du wieder auf deine normale Grundkonstitution kommst. Genau. Man muss halt dazu sagen, Menschen, die jetzt beispielsweise, so wie ich jetzt gerade das Beispiel hatte, dass es eine Pitta-Person ist, dann neigt die natürlich auch schon zu Pitta-Störungen. Das heißt, dass sich das Pitta noch weiter aufbaut. Also die Person muss eh immer so ein bisschen gucken, dass sie ein bisschen kühlend unterwegs ist, dass sie ein bisschen langsamer unterwegs ist und nicht so hitzig und so. Und das spiegelt sich, diese Doshas spiegeln sich halt sowohl im Körperlichen, aber auch so ein bisschen in der geistigen Verfassung tatsächlich wieder. Genau. Durch zum Beispiel, vielleicht kann ich das auch noch kurz sagen, durch Unruhe beispielsweise ist ein Vata-Thema, auch so kleine Anfälle, so Hitzigkeit und ein bisschen cholerisch ist Beispiel, oder auch Perfektionismus hängt ganz arg bei Pitta. Und Kapha ist dann eher so dieses, ja, ich ziehe mich zurück, ich bin total träge. Das sind so Kapha-Geschichten, genau. Habe ich ganz viel geredet. Ich hoffe, das
Nee,
beantwortet
alles
die Frage.
super, super interessant. Und was ich zum einen so toll finde, ist, dass das, was du jetzt beschrieben hast, zeigt ja schon, dass wirklich immer wieder quasi direkt versucht wird, an der Ursache zu arbeiten und nicht an dem Symptom quasi
Ja.
an der Oberfläche, sondern es zeigt ja, wie tief das von vornherein in diese Philosophie verwoben ist, direkt auf Ursachenebene quasi anzusetzen. Na, wenn eben jetzt im Ayurveda davon ausgegangen wird, dass unter anderem die Doshas so mit einer der Ursachenebenen quasi sind für das, was dann eventuell je nach Disbalance quasi daraus resultieren kann. Ja.
Und du erkennst halt vieles, das finde ich immer sehr spannend. Du erkennst vieles schon, wie die Person lebt oder wie die Person, wie sie ist, was sie ist, ja, wie auch ihr Alltag aussieht. Und aufgrund dessen kannst du schon ganz vieles auch ableiten und dementsprechend auch schon manchmal auch so ein bisschen gegenarbeiten. Es sind ganz oft Mini-Stellschrauben, wirklich Mini-Stellschrauben, wo du schon so viel erreichen kannst. Das finde ich unfassbar toll.
Wow, ja, dazu kommen wir auch auf jeden Fall noch im Laufe des Gesprächs. Was mir jetzt gerade noch so als Gedanke oder als Frage kam, du hast jetzt quasi gesagt, dass jede Person so einen eigenen Blueprint hat, was so die eigene Dosha-Zusammenstellung angeht quasi. Eine Frage, die mir dazu kommt, wäre dann quasi das nachhaltige oder das langfristige Ziel, die Doshas in eine Harmonie zu bringen. Ist das überhaupt realistisch? Ich stelle mir auch gerade die Frage, ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich auch Umweltfaktoren oder gewisse Lebensphasen mit Sicherheit auch die Konstitution wieder ein bisschen verändern, vielleicht durcheinander bringen kann. Ist es realistisch, dieser Gedanke von, ich bringe das Ganze auf, ich sag mal, diese 33%, oder ist das auch gar nicht das Ziel?
Das bist du auch nämlich gar nicht. Also das war das, was ich meinte. Jeder kommt mit seiner Konstitution auf die Welt und die sieht halt komplett anders aus. Und dieses 33, 33, 33 ist sehr selten. Also so eine Tridosha-Konstellation ist wirklich, es gibt meistens ein Dosha, was schon so ein bisschen dominant ist. Und aber es ist tatsächlich das Ziel, diese Grundkonstitution, dass
Ah.
das immer gleich bleibt. Und da sieht man schon, und super guter Punkt, weil wie kommt es dazu, dass ein Dosha sich so ein bisschen übermächtigt, ist tatsächlich einfach, oder ja, ab der Geburt, ich gehe nochmal eins zurück, wir werden geboren mit einer bestimmten Konstellation, und klar, wir werden geboren als kleine, reine und hoffentlich gesunde Wesen, und dann haben wir eben diese Grundkonstellation oder Grundkonstitution, sagen wir es mal so. Und natürlich durch das Leben, durch die Erziehung, durch die Umweltfaktoren, durch Ernährung, also durch die Nahrung, die wir bekommen, durch alles, was von außen ist, Stress, also tausend Sachen, die natürlich unsere Konstitution beeinflussen, die schieben das natürlich dann nach oben und nach unten. Und je nachdem, wie resilient wir sind in puncto unserer Gesundheit, wie gut können wir da, oder dann in dem Fall ist es ja wie unser Immunsystem quasi, wie gut können wir damit umgehen. Das ist es, was wir eigentlich schaffen möchten. Wir möchten schon in diese Konstellation zurück, mit der wir geboren sind. Und die bleibt so, wie sie ist. Also wir werden da geboren, es passt sich so ein bisschen noch an bis zum, ich sag mal, jungen Erwachsenenalter, aber nicht mehr großartig. Und das mal, sagt man schon so, ab 20, 25 latest bist du in deiner fixen Konstitution eigentlich drin und hast aber immer wieder Abweichungen. Natürlich, weil wir halt auch Jahreszeiten sind so ein Ding, ne? Deshalb sind wir ja beispielsweise auch im Winter oder sagen wir mal im Herbst, das ist so eine typische Wetterzeit mit ganz viel Wind und ganz viel Kälte. Und natürlich sind wir dann auch erkältet und haben halt hier ständig irgendwelche Grippewellen kommen da halt eine nach der anderen. Und dann ist halt unser Dosha hier mal aus dem Ruder gelaufen. Genau. Also von daher ist eigentlich das Ziel wirklich das, was ich vorhin auch meinte, dieses Leben, diese Lebensspanne, dass wir die von Geburt bis zum Tod eigentlich so gesund und stark und ausbalanciert wie möglich bekommen, was aber nicht bedeutet 30, 30, 30. Genau.
Verstehe. Das war mir auch davon noch nicht so ganz klar. Und vielleicht noch eine letzte Frage da und dann gehen wir weiter. Aber weil ich das so spannend finde, wenn du sagst, wir werden mit so einer Grundkonstitution geboren. Das heißt, dass dann Genetik oder so damit reinspielt in diesen eigenen Blueprint nach Ayurveda. Also nur so
Ja,
ganz grob.
tatsächlich. Im Ayurveda sagt man auch, also wenn man mal so in Richtung, da geht es ja noch mal einen Schritt zurück in Richtung Befruchtung und so weiter, ne, dass man auch noch vor einer Schwangerschaft beispielsweise eine Panchakarma-Kur macht, um eben auch, dass da auch alles gesund ist. Also da wird auch im Ayurveda, gibt es da ganz viel auch Fruchtbarkeitsbehandlungen und so weiter, damit man da wirklich auch richtig gesund reingeht, um das Bestmögliche da rauszuholen. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr abstrakt an. Das weiß ich sehr, sehr wohl. Aber genau, das ist tatsächlich ab der Geburt fix und wird von Mutter und Vater natürlich beeinflusst und eigentlich sogar noch von weiter vorne, ne, wenn man so sieht. Genau.
Ja, okay, super. Da könnte man sich wahrscheinlich auch noch tiefer rein nerden, aber das,
Das ist wirklich total,
ja.
so stundenlang könnten wir da philosophieren und sprechen. Super
Ja.
spannend.
Sehr spannend, okay. Aber ich glaube, so fürs Erste reicht das vielleicht erstmal so fürs Grundverständnis, oder? Was meinst du?
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Ja, ich denke so. Also hauptsächlich das Dosha-Verständnis ist, glaube ich, wichtig, weil das kann man vielleicht noch dazu sagen, wenn man das einmal verstanden hat. Also als ich es angefangen habe, habe ich damals gedacht, ich kann mir das niemals merken. Nee, also verstehe ich nicht. Und wenn man das einmal, das Wirkprinzip verstanden hat, dann kannst du dir eigentlich auch alles zusammen erklären. Deshalb, selbst wenn ich jetzt ein Symptom nicht wüsste, welchem Dosha es beispielsweise zugeordnet wurde, ich könnte es mir aufgrund der Eigenschaften zusammen reimen. So spannend und jetzt nicht mal nur auf das Körperliche bezogen, sondern auch ein Tagesablauf ist auch Dosha-bezogen und geht nach der, man, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, die Dosha-Uhr. Das finde ich auch so spannend, wie der Tagesablauf einfach ist und wie dann auch unser Verdauungsfeuer zum Beispiel läuft und so weiter und welches Dosha dann wann, zu welcher Zeit aktiv ist. Für mich macht das total Sinn. Also ich glaube, mein Körper ist komplett nach dieser Dosha-Uhr ausgelegt. Ich finde das total abgefahren. Genau. Deshalb, wenn man es einmal verstanden hat, dann erkennt man es überall wieder. Das ist
Ja.
richtig schön.
Und was ich jetzt gerade auch so spüre, ist, dass ich auch gerade das Bedürfnis habe, einfach nochmal auszusprechen, wie viel Wissen da in dieser Kultur steckt und vor wie vielen Tausenden von Jahren dieses Wissen dort schon so kultiviert und gelebt wurde. Also, das ist echt der Wahnsinn, ne? Wie komplex und
Uns zu
wie
Generation.
ganzheitlich das Ganze ist, ne? Ja. Und wie lange
Genau.
es das auch schon gibt, ja.
Ja, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Die einen sagen 2000, die anderen 5000 Jahre, aber halt wirklich, es gibt auch, also gerade in Indien gibt es in jedem kleinen Dorf gibt es einen Ayurveda-Arzt, definitiv, weil die können sich das gar nicht, also sie haben oft die Möglichkeiten nicht, in eine Klinik zu gehen, in die nächste Stadt, können sich das nicht leisten oder kommen da erst gar nicht hin. Und deshalb in jedem kleinen Dorf gibt es einen, der es schon seit Generation, Generation, Generation weitergegeben bekommen hat. Und ganz, ganz früher halt auch mündlich, ne? Dementsprechend ist halt auch Sanskrit ist so ein großes Thema, wo es einfach dann einfacher war, das weiterzugeben, weil es dann sie sich besser merken konnten mit Versen und Reimen und so weiter, wo man sich heute denkt, was? Aber das ist schon wirklich spannend. Auch ja, so viel weitergegeben, so viel Wissen von früher, was heute immer noch so relevant ist. Das finde ich total toll. Was
Ja.
sich so ein bisschen deckt, muss ich sagen. Natürlich auch mit der Naturheilkunde, mit der ich mich jetzt dann auch halt befasst habe, in puncto Frauengesundheit. Aber es sind so viele Dinge, die schon meine Oma wusste, die wir aber irgendwie so ein bisschen vergessen haben. Und ich glaube, das kommt alles wieder so ein bisschen, aber gerade auch Richtung Heilkräuter. Meine Oma hatte so viel in ihrem Garten und hat auch ganz viel gemacht damit. Leider lebt sie nicht mehr. Ich hätte die so gerne befragt, weil ich habe jetzt hier natürlich vier Bücher rumfliegen mit Heilkräutern und wie man sie sammelt und wie man sie trocknet und was man aus denen machen kann und Öle und hier und da und wow.
Absolut, ja. Und so schön, dass, ja, dass dieses ganze Wissen jetzt langsam wieder mehr in den Vordergrund rückt, das Bewusstsein dafür steigt und auch, dass wir jetzt einfach im Westen, ja, auch so, wie soll ich sagen, immer mehr Zugriff haben auf all dieses Wissen aus anderen Kulturen, wo wir aber auch natürlich immer wieder, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, wirklich auch anerkennen dürfen, wo das Wissen ursprünglich herkommt und ne, ja, das auch so ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr ehren dürfen. Aber ja, super, super spannend.
Ja.
Ja. Meine Liebe, lass uns ein bisschen weitergehen. Ich würde jetzt total gerne das Thema psychische Gesundheit noch mal so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Jetzt haben wir ja schon gesagt oder du hast schon geteilt, dass im Ayurveda eigentlich gar nicht so richtig zwischen, ich sag mal, körperlichen Erkrankungen und mentalen Erkrankungen unterschieden wird. Aber magst du trotzdem noch mal so ein bisschen was dazu sagen? Jetzt mal mit dem Fokus auf das Thema psychische Gesundheit. Wie blickt Ayurveda auf psychische Gesundheit oder auch psychische Erkrankungen? Erzähl doch erstmal so ganz allgemein noch ein bisschen was dazu. Fände ich total
Ja,
interessant.
genau. Also genau das, was wir jetzt auch schon hatten, das ist eigentlich nie getrennt. Das heißt, du hast auch das Körperliche immer mit dabei. Und tatsächlich ist es halt, dass wir gar nicht fragen, was ist jetzt die Diagnose, sondern auch hier, was ist gerade dein Thema? Und da kommt man eher so ein bisschen daher und gar nicht in Richtung Diagnosen. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu wissen oder zu verstehen. Oder nochmal darauf hinzuweisen, dass auch sowas wie, ich sag mal, Depressionen, also wirklich schwere Depressionen oder eben auch Angstzustände, Panikattacken, alles, was wirklich gravierend ist, dass das wirklich so eine ayurvedische Beratung auf gar keinen Fall so eine Therapie ersetzt. Also das muss man nochmal dazu sagen. Das betrifft aber auch das Körperliche, dass auch da, wenn irgendwelche Beschwerden sind, die wirklich die Lebensqualität einschränken, dass man da wirklich noch mal zu einem Arzt geht und sich das Körperliche noch mal checken lässt und wirklich guckt, okay, gibt es da eine Diagnose? Genau, das ist noch mal wichtig zu wissen. Aber Ayurveda kann halt super unterstützen in der psychischen Gesundheit oder mentalen Gesundheit, indem wir halt ganz viel auch das Nervensystem mit berücksichtigen, dass wir gucken, wie sind denn Stressmuster oder so Stressreaktionen der einzelnen Menschen, weil auch das ist so super individuell. Da würde ich auch vielleicht gleich nochmal Beispiele nennen, damit man das greifen kann. Das finde ich super spannend, dass man halt dann auch trotzdem das, was wir vorhin schon hatten, alles, wie du dein Leben lebst, wie ist dein Schlaf, was sind deine Themen, die dich gerade beschäftigen, dass wir das alles so angucken. Und da ist natürlich wirklich Ayurveda ganz toll, um eben auch, wenn es eine Diagnose gibt, das trotzdem zu begleiten und so durch kleine Maßnahmen versuchen, das ein bisschen zu verbessern und vielleicht auch der Person, dem Patienten, dem Klienten so ein bisschen mehr in dieses Bewusstsein zu bringen für seinen Körper, für sein Wohlbefinden. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Was fühlt sich für mich stimmig an? Was fühlt sich nicht stimmig an? Also dieses, es ist richtig und falsch gibt es da gar nicht, sondern es ist einfach, das fühlt sich für mich gut an, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und ich glaube, alleine das, sei es jetzt in der psychischen Gesundheit oder halt, ich sag mal, auch der körperlichen Gesundheit, ist es, das können die meisten schon gar nicht. Also viele wissen gar nicht, was ihnen gut tut und was nicht. Und das bezieht sich jetzt so nicht mal nur auf Ernährung, sondern auch auf die Lebensweise. Wie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt schlaf, ja, manche reden sich ja tatsächlich auch wirklich an, ja, mir reichen 5 Stunden Schlaf. Sure not. Also tut mir das wirklich gut? Und dann Ich glaube, wenn man dann wirklich noch mal ein bisschen tiefer geht, sieht man dann schon, ah, bestimmte Dinge, nee, ich kann das einfach nicht. Und gerade auch bei Ernährung ist es natürlich ein Riesenthema, dass man merkt, hey, ich vertrage das einfach nicht gut. Und wenn man so ein bisschen die Dosha-Konstellation anguckt, dann weiß man auch, warum man das nicht so gut verarbeiten kann, verwerten kann und dementsprechend auch nicht so gut verträgt. Genau. In Bezug auf eben psychische Gesundheit oder jetzt eben das Stressmuster, was ich gerade noch gesagt habe, da sieht man halt, wie individuell das ist. Und das finde ich so spannend. Weil man beispielsweise dann halt auch sieht, ein Watta-Typ, also Watta-Typ heißt jetzt eher in dem Falle, dass jetzt eine Watta-Störung vorliegt, ne, dass so ein Watta ist ein bisschen dominanter, dann ist diese Person halt beispielsweise bei Stress reagiert die mit Unruhe, Nervosität, Schlafprobleme, ist so getrieben oder auch so rastlos, ne? Das sind so Symptome von so einer Watta-Persönlichkeit oder einer Watta, das ist eine Watta-Stressreaktion, genau, sagen wir es mal so. Und dann guckt man natürlich auch erstmal nochmal so zurück, okay, was ist es denn jetzt genau, was mich irgendwie auch so ein bisschen aus der Haut fahren lässt oder ne, was mich da so ein bisschen aus der Bahn wirft und was mache ich? Wie auch bei den anderen Geschichten, ich versuche Watta zu reduzieren und das mache ich dadurch, dass ich Struktur reinbringe, dass ich Wärme reinbringe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Wärme, Struktur, Regelmäßigkeit, weil so eine Watta-Person ist einfach so, bzzz, ne, so ein bisschen hin und her und rastlos und dass ich da versuche, okay, ein bisschen Erdung reinzubringen, Ruhe reinzubringen. Das passiert durch regelmäßige Mahlzeiten, durch warme Mahlzeiten, das passiert durch Wärme an sich. Ich zum Beispiel bin wirklich so ein Watta-Stress-Typ und ich merke, so die letzten Wochen beispielsweise waren für mich auch, da war mein Nervensystem auf Dauer on und ich bin den ganzen Tag mit der Wärmflasche durch die Gegend gelaufen, weil ich gemerkt habe, das bringt mich total runter. Genau, das sind so Punkte von so einer Watta, quasi Stressgeschichte. Pitta dagegen, eine Pitta-Person reagiert komplett anders. Die ist komplett so hitzig, vielleicht auch so ein bisschen cholerisch, perfektionistisch, ist total auf Leistung getrieben. Das sind so die Alpha-Männchen, die aber dann so immer noch weiter, so Duracell, ne, immer so gib Gas, gib weiter. Und das ist dann halt so die Stressreaktion, dass man so ein bisschen auch aus der Haut fährt, fahrig wird, ne, so in dieser Richtung. Und was macht man da natürlich? Versucht es wieder runterzukühlen durch A, erstmal so einen Schritt zurück, dass ich beispielsweise auch meine Reaktion so ein bisschen zeitverzögert habe und nicht komplett im Affekt handle. So die eine Möglichkeit und das dann natürlich auch ganz viel durch Meditation, durch den inneren Beobachter. Also ganz viele Tools, die man dann tatsächlich auch hat, um das zu üben. Und natürlich auch alles so ein bisschen verlangsamen. In dem Falle auch so ein bisschen Erdung ist ganz gut und vor allem natürlich Kühlung. Kühlung in dem Sinne natürlich auch diese Hitzigkeit rausbekommen. Und das heißt durch Ernährung kann aber auch sein, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt so richtig on fire, ja, dann gehe ich kurz auf Toilette und lass mir mal kaltes Wasser über die Handgelenke zum Beispiel laufen. Das wäre dann so eine Pitta-Geschichte. Und Kapha, das ist total krass. Denkt man nämlich gar nicht. Das sind eher so die, wenn man so aus Fight, Flight, Freeze, so rum ist es, ne, genau. Da wäre nämlich dann halt, Flight ist eben Watta, ne, weg. Fight ist dann ordentlich hier Pitta und Kapha ist eher das Freeze. Das bedeutet, die Person ist eher bei in Stresssituationen Rückzug. Wird auch so ein bisschen ja ruhiger und manchmal auch einfach dieses, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo es vorne und hinten ist, ich weiß nicht mehr, also ich bin einfach stecken geblieben. Und das ist so eine Kapha-Reaktion auf Stress. Und ich finde das deshalb so spannend, weil man einfach da sieht, nicht jede Person ist halt gleich und nicht jede Person reagiert auch gleich. Und ich hatte neulich zum Beispiel genau zu dem Thema einen Vortrag und da kam jemand an und sagte, oh Gott, jetzt verstehe ich das auch, weil ich bin so eine Watta-Persönlichkeit. Ich bin halt total unruhig und rastlos und meine Frau zum Beispiel, die stresst es halt gar nicht. Ich habe immer gedacht, das juckt die nicht, aber eigentlich ist die halt ein Kaffer. Und die ist halt dann im Rückzug. Und für den war das auch so mindblowing und ich finde es auch immer super spannend, einfach auch so andere Menschen besser zu verstehen. Das ist auch so ein Punkt, warum ich Ayurveda so toll finde, dass man auch einen Blick dafür bekommt. Ich bin so, das bedeutet aber nicht, dass die andere Person auch so sein muss, sondern die hat ganz andere Reaktionsmuster, die hat ganz andere, ist ein ganz anderer Typ.
Ja,
Das ist super
ja.
spannend. Ja.
Ja, und es liefert, ich wollte nämlich auch, als du erzählt hast von diesen verschiedenen Stressmustern, musste ich auch gerade, ne, an die Überlebensmechanismen, Fight, Flight, Freeze, vielleicht auch Fawn denken und dachte mir, Mensch, wie spannend, dass das ja quasi nochmal ein neuer Blickwinkel ist, um darzulegen, dass wir alle dazu neigen, vielleicht eher in die ein oder andere ja, Schutzstrategie eher hinein zu geraten, kann natürlich auch von Situation zu Situation vielleicht noch mal ein bisschen unterschiedlich sein, aber dass man quasi aufgrund seiner Konstitution oder Persönlichkeit, wie man in der Psychologie sagen würde, ne, aber dass man aufgrund seines Backgrounds, sage ich mal, wahrscheinlich schon eine Neigung hat, in die eine oder andere Reaktion eher hineinzugeraten, ne? Je nachdem, von wo man quasi kommt und was man mitbringt.
Und da geht
Und
es. Ja, entschuldige.
alles gut. Und genau, was ich noch sagen wollte, und dass du ja auch so gezeigt hast, und es macht ja auch total Sinn, dass dann eben je nachdem, ne, welcher Typ man ist, wozu man eher neigt, dass dann eben auch unterschiedliche Formen von Regulation am ehesten greifen, je nach Dosha, ne,
Ja,
wie du so gesagt hast.
absolut, absolut. Genau, das finde ich nämlich auch noch wichtig. Das, was du sagst mit Schutzstrategie, total, das ist eigentlich auch noch ein sehr guter Punkt. Und dass man dann weiß, okay, ich bin so in diesem Stressmuster, das ist meins. Deshalb, wir machen zum Beispiel, wenn ich so Workshops mache zu diesem Thema, machen wir auch, es gibt einen ayurvedischen Stresstest und dann siehst du schon, was bist du denn in welcher Richtung? Ich meine, klar, wenn man es vorliest, dann weiß man das auch schon so ein bisschen, aber manchmal ist schon, Menschen machen ja gerne Tests und sehen es dann. Und dann weiß jeder, aha, okay, ich bin der und der Typ. Und dann kann ich das und das machen. Und natürlich gibt es eine riesen Toolbox, um sich da, wo man sich dran bedienen kann, um einfach aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und vielleicht ist es da so ein Punkt, also Vata und Pitta, die kommen eigentlich relativ gut so in so eine Umsetzung, weil sie wissen, okay, ich muss jetzt das und das machen. Bei einem Kapha wird es ein bisschen schwierig, weil das ist ja eher so ein Rückzug und der neigt natürlich immer mehr zum Rückzug. Da muss man tatsächlich, also da ist es sehr an, boah, wie soll ich sagen, Disziplin oder vielleicht auch Hilfe von außen, um so ein bisschen zu zeigen, hey, komm ein bisschen in die Aktivierung, komm ein bisschen in die Bewegung. Du brauchst jetzt tatsächlich Licht, du brauchst frische Luft, du brauchst Leichtigkeit, du brauchst auch ein leichtes Essen und jetzt nicht die öligen, schweren Dinge, sowas in der Richtung. Also manchmal braucht man vielleicht auch wirklich einen kleinen Anstoß von außen, was ich auch voll okay finde.
Ja, klar, und es macht ja total Sinn, ne? Wie auch
Ja.
wenn jetzt Kapha dann von der Stressreaktion vielleicht eher, wie gesagt, mit so einem Freeze-Zustand oder vielleicht sogar so einem Shutdown in Verbindung gebracht werden kann, macht das total Sinn, ne? Dass man dann Wege finden darf, erstmal aus dieser Erstarrung langsam wieder rauszukommen, ne? Sich langsam wieder zu mobilisieren. Ja, cool, total cool, wirklich.
Da echt so viel, ich könnte, glaube ich, stundenlang reden, das ist wirklich,
Ja,
weil
ja,
man kommt immer so vom Hölzchen aufs Stöckchen.
ja.
Super spannend, ja.
Würdest du dann aber sagen, dass im Ayurveda tatsächlich davon ausgegangen wird, dass, wenn es jetzt rein psychische Erkrankungen laut Ayurveda nicht wirklich gibt, aber sagen wir mal mentale Symptome, dass da immer ein Stressthema dahinter steckt?
Ja, ich würde fast behaupten, ja, also aus meiner Sicht, ich glaube schon, weil Vata ist tatsächlich so ein Stressor und ist eigentlich immer dran beteiligt. Vata ist generell häufig bei Krankheiten und Symptomen tatsächlich beteiligt, weil das eben diese Bewegungsenergie ist, die dann natürlich auch vieles von A nach B bewegt und verteilt dadurch, ne? Also ich würde schon sagen, dass Stress ein großer Faktor ist.
Ja.
Ja, ich möchte es nicht immer als Ursache für alles nehmen, aber ich glaube schon. Ich war eine Zeit lang, war ich auch schon wirklich sehr genervt von wegen, immer wenn ich irgendwo zum Arzt bin, ja, Stressreduktion. Ich habe mir jedes Mal gedacht, ey, ganz ehrlich, das nervt. Aber es ist halt einfach so. Und ich glaube, was man auch verstehen muss, Stress bedeutet nicht nur ich muss von A nach B hetzen, sondern Stress ist ganz oft auch ein emotionales Thema, wo man sich einfach, ne, wenn man sich so ganz viele Gedanken macht und dies und ja, also es ist wirklich nicht nur dieses, ich habe so viel zu tun, sondern es hat wirklich auch viel mit deiner mentalen Verfassung zu tun und einfach man stre es gibt so viele Stressoren von außen, die für andere vielleicht auch gar keine Stressoren sind, die einfach wegwischen würden. Aber für uns ist das vielleicht jetzt gerade so extrem, extremer Stressor. Und es hat natürlich auch, Stress hat schon auch, also ob es bei uns als Stressfaktor bezeichnet wird oder halt verwertet wird, das wird ja bei uns auch im Unterbewusstsein erstmal so definiert, aufgrund von Prägung, aufgrund von vergangenen Erfahrungen. Und deshalb ist jetzt das, was für mich stressig ist, was mich vielleicht komplett aus der Bahn wirft, und ich sage, um Gottes Willen, ist für dich vielleicht total easy peasy und es wird diese komplette Stressreaktionskette gar nicht in Gang bringen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, macht total Sinn für mich, auf jeden Fall. Und ich finde es halt so spannend, dass wir hier, ich sag mal, im Westen, ne, so gewisse Erkenntnisse auf wissenschaftlicher Ebene jetzt, 2000, in 2020er und mehr, ne, da mehr und mehr dahinter kommen, die Rolle von chronischem Stress, von traumatischem Stress und so weiter. Und vielleicht ist all das im Ayurveda einfach schon immer ganz
Total.
klar,
Total.
ein Teil gewesen, ne?
Ja.
Ja.
Witziges Beispiel ist zwar wieder eins zurück, aber im Ayurveda ist ja auch eins der wichtigen Prinzipien, ist ja tatsächlich auch das Verdauungsfeuer. Also es wird ein ganz, ganz großer Fokus auf die Verdauung gelegt. Und es war schon immer so. Also wie gesagt, also es scheiden sich die Geister, es ist 2000 oder 5000 Jahre alt, aber es sind schon ein paar Jährchen her, ne? Und jetzt, die letzten Jahre, kommt erst bei uns die Wichtigkeit der Verdauung und ne, der Darmflora und Mikrobiom und so weiter. Das wird ja jetzt, also in aller Munde und wie die Verbindung zusammen ist, was beim Ayurveda schon seit jeher einfach ein Thema ist. Auch mit, was ich immer so spannend finde, genau, wenn es um Richtung Ernährung geht, Verdauung, dass es nicht nur die Verdauung ist, sondern was du isst, sondern auch du verdaust auch einfach deine Eindrücke, du verdaust deine Gedanken, deine Emotionen und so weiter. Und das spielt alles zusammen. Ja.
Yes. Sehr viel Wisdom.
Total, total. Das
Ja.
ist also so ein Ayurveda-Arzt, ja, der hat schon, der weiß schon auch ordentlich was. Das ist wirklich der Wahnsinn.
Ja, sehr, sehr spannend. Und was ich auch dachte bei dem, was du erzählt hast zum Thema, wie Ayurveda auf psychische Gesundheit schaut, wie eng das Ganze auch mit dem verknüpft ist, was wir hier heute als Embodiment bezeichnen würden, wie verkörpert das Ganze ist, wenn du sagst, es geht immer wieder um diese grundsätzliche Frage, was tut mir gut? Das zeigt ja, um diese Frage beantworten zu können, muss man ja mit sich verbunden sein, fühlen können, ja. Und das fand ich auch nochmal spannend von dir zu hören, was für ein verkörperter Ansatz das Ganze auch ist. Ja.
Ja, und dass es nicht nur diese Buzzwords sind, ne, dieses Körper, Geist und Seele, weil das hört man ja schon oft, aber dass da halt wirklich was dahinter steckt. Im Ayurveda ist es tatsächlich auch so, dass man stellt sich vor wie so ein Schemel, ne, mit drei Beinen, Körper, Geist, Seele, und sobald halt einer irgendwie einen Knacks hat, ja, dann haut es halt den Schemel um. Und da sieht man halt, dann kannst du mal an dem Bein arbeiten, um das dann wieder in die Balance zu bringen. Genau. Und das hat immer
Ja.
alles miteinander zu tun. Ich finde das auch
Ja.
ultra spannend.
Ja, ich könnte dir jetzt auch noch 3 Stunden zuhören.
Ja, ich könnte auch noch 3 Stunden labern.
Ja. Wir
Ja.
gehen mal langsam weiter. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen im Pad.
Ja, okay.
Ja, was ich als nächstes gerne fragen wollte, ist, was wären denn jetzt, ich meine, du hast ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt, aber was wären denn jetzt mögliche, ich sag mal, Rituale oder Routinen, ich sage mal, Ansatzpunkte, die du vielleicht auch nennen würdest, empfehlen würdest, wenn jemand zu dir kommt mit vielleicht eher mentalen Themen, ja? Wo setzt Ayurveda da an? Also ich gehe mal wieder davon aus, Schlaf, Bewegung, Ernährung. Aber erzähl doch mal so, was im konkreteren Sinne, was wären denn da beispielsweise Dinge, die da unterstützend wären.
Da hast du natürlich auch ein richtig gutes Wort schon reingebracht, nämlich Routinen, und Rituale ist hat so einen hohen Stellenwert im Ayurveda, nämlich diese Regelmäßigkeit. Und es hat halt sowohl körperlich als auch mental, unser System liebt halt Verlässlichkeit, ne? Dieses, da sind wir ja echt alte Spießer, die halt wirklich diese, wir brauchen diese Verlässlichkeit, diese Struktur, weil es uns einfach auch Sicherheit gibt. Und gerade in der psychischen Gesundheit ist es halt schon super wichtig, so einen Anker zu haben. Und Rituale, die können auf unterschiedlichster Weise sein und auch für jeden, wie es passt, ne? Also, und was, glaube ich, auch wichtig ist, nochmal zu sagen, es gibt halt natürlich eine riesen Toolbox, ne? Also man kann ja 28.000 Sachen anpassen und neu machen, aber Step by Step, Schritt für Schritt, und dann ist es vielleicht auch nur eine kleine Sache, die du veränderst. Aber was würde ich jetzt sagen? Auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, aber so eine Morgenroutine ist total wichtig, dass man beispielsweise, und es sind auch Kleinigkeiten, die kannst du ja auch ausführlich machen, so eine Morgenroutine mit ayurvedisch gesehen beispielsweise, fängst du an mit Öl ziehen, Zunge schaben, warmes Wasser trinken, dann gehst du meditieren, dann machst du leichte Yoga-Geschichten und Journalen und was weiß ich was. Realistisch gesehen wissen wir aber, keiner hat 5 Stunden Zeit am Morgen. Und vor allem, wenn halt jemand auch wirklich mit Kindern, da ist halt morgens Rambazamba in der Bude. Aber dass man zumindest irgendwie schafft, vielleicht 5 Minuten für sich die Zeit zu nehmen und beispielsweise morgens schon, also mal davon abgesehen, wenn möglich ohne Handy schlafen zu gehen, das wäre natürlich schon mal das Erste. Aber dass man dann halt auch morgens nicht den allerersten Griff zum Handy packt und sich dann wieder mit direkt Reize reinfährt mit Social Media und Nachrichten und vielleicht auch wirklich viel Negativität, sondern dass man einfach aufsteht, erstmal vielleicht durchatmet, zum Fenster rausguckt, einfach schaut und einfach für sich selber ist, die Ruhe genießt, eine Kleinigkeit macht, vielleicht wirklich starten mit einem warmen Wasser. Das würde ich tatsächlich auch immer machen. Das war so ein Game Changer für mich, was ich nie gedacht hätte, weil ich einfach merke, warmes am Morgen ist schon einfach richtig, richtig gut, weil man nicht so, also A, brauchst du es eh, weil du über die Nacht dehydrierst, so ein bisschen, aber einfach diese Wärme ist schon fürs Nervensystem auch so eine kleine Wohltat, sagen wir es mal so. Genau, das sind so Kleinigkeiten. Und wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht eine kleine Bewegung oder schon mal kurz rausgehen, zumindest ein bisschen, vielleicht, wenn jemand einen Balkon hat, in die Sonne blinzeln, einfach ein paar Minuten. Das sind so Kleinigkeiten, die man umsetzen kann. Sich vielleicht auch nicht gleich morgens auf nüchternen Magen einen Kaffee reinballern, sondern wenn möglich irgendwie ein bisschen Zeit verstreichen lassen oder auf was anderes umsteigen. Genau, das sind so. Das wären solche Themen, die ich tatsächlich ganz wichtig finde. Und was ich noch tatsächlich auch immer mitgeben würde, ist das Thema Schlaf, weil es einfach so wichtig ist, dass wir gucken, okay, wie kriegen wir denn eine Schlafroutine hin? Und auch da gehen wieder die gleichen Themen eigentlich los, dass man sagt, versuche halt Blaulicht zu vermeiden, ne? Versuche jetzt nicht bis abends um Mitternacht irgendwie am Handy rumzudaddeln, weil das ist einfach Blaulicht, das stresst uns unfassbar. Es hat einen Grund, ne, warum der liebe Gott uns hier Cortisol und Melatonin gegeben hat, damit wir halt einfach auch mit den Tageszeiten, mit Schlaf-Wach-Rhythmus, dass wir da wirklich auch mitgehen. Und wenn wir halt schon den ganzen Tag hier auf Daueralarm sind irgendwie, ne, dass unser Cortisol halt irgendwie überhaupt keine Möglichkeit hat, runterzufahren, ja, wie wollen wir denn da schlafen? Dementsprechend halt, wenn es irgendwie möglich ist, den Abend ruhig ausklingen lassen, wenn die Kinder im Bett sind, dass man dann halt einfach, hey, kann man natürlich auch eine kleine Serie noch gucken, also das will ich ja gar nicht niemandem absprechen, aber vielleicht eine Stunde, bevor man ins Bett geht, kein blaues Licht mehr haben, also nicht mehr irgendwie in den Bildschirm gucken, nicht mehr aufs Handy schauen, vielleicht irgendwie gucken, auch da nochmal so einen warmen Tee auch nochmal trinken, so ein bisschen runterfahren, vielleicht Journalen, vielleicht ein bisschen meditieren, einfach auch tief durchatmen. Alles, was warm ist, finde ich total toll. Und beim Schlaf ist halt eine Regelmäßigkeit auch wirklich so wichtig, dass man sagt, okay, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett geht und auch immer zur gleichen Zeit wieder aufsteht, dass man schon guckt, ja, je nachdem, wie viel braucht man, ne, da sind natürlich schon unterschiedliche, oder sind die Menschen schon unterschiedlich, aber sagen wir mal im Schnitt 7,5 Stunden und wenn möglich halt vor Mitternacht ins Bett gehen. diese 7,5 Stunden halt irgendwie versuchen reinzubekommen, um einfach dann halt auch am nächsten Tag wieder gestärkt aufzustehen. Genau. Das halt irgendwie versuchen, auch das Schlafzimmer, wenn möglich, keine Störfaktoren drin zu haben, also da auch kein Fernseher oder das Bett ist halt zum Schlafen da. Alleine das, wenn jemand ein Schlafthema hat, dass man das auch irgendwie das Bett schon versucht wieder zu framen. Ey, das Bett ist zum Schlafen da. Das war mein Thema früher auch. Ich habe im Bett früher, Gott, ich habe alles da gemacht. Ich habe gegessen, ich habe geschlafen, ich habe Fernsehen geklotzt, ich habe alles gemacht im Bett und habe mich gewundert, dass ich nicht richtig schlafe. Und jetzt habe ich echt eine richtig gute Abendroutine. Leg mein Handy um 9 weg. Versuch's zumindest, aber meistens klappt's. Mach mir einen warmen einen Schlaftee. Versuch dann irgendwie vielleicht noch eine Kleinigkeit zu lesen oder mir ein Hörbuch anzuhören, einen Podcast oder eine Meditation zu machen. Und ja, funktioniert tausendfach besser.
Richtig wertvoll, danke dir. Also ganz, ganz viele Ecken, wo man ansetzen kann. Und wie du sagst, dass es auch gut und wichtig ist, da nicht direkt all das umsetzen zu wollen,
Ja.
sondern dass man
Es ist
klein anfängt.
erschwerend. Ja, total. Und es sind ja wirklich, also alles, was ich jetzt gesagt habe, ist ja keine Rocket Science. Es sind ja Kleinigkeiten, wo man sich
Ja.
denkt, was will sie jetzt? Aber ja, das sind halt Basics,
Ja.
die machen kann.
Und die aber halt mit Regelmäßigkeit, ne? Das ist
Richtig.
trotzdem challenging.
Ja.
Ja,
Und
ja.
das ist auch bei der Bewegung tatsächlich der Fall, dass da geht es nicht drum, high intense, sondern mach's regelmäßig. Versuch da irgendwie so eine Struktur für dich zu schaffen, dass du immer, weiß ich nicht, zu Fuß zur Bahn gehst, statt dann nochmal mit dem Bus dahin zu fahren. Oder man nimmt immer die Treppe oder ich versuche jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde nach dem Abendessen nochmal rauszugehen. Also da geht es tatsächlich mehr um Regelmäßigkeit und um Konstanz, Stetigkeit statt um, ja, gib ihm, ne?
Ja,
Genau.
ja. Ah, ja, Wahnsinn. Sehr, sehr,
Ja.
sehr cool. Meine Liebe, wir kommen schon ganz langsam zum Ende der Podcast-Folge,
Ja.
aber ich habe noch so ein, zwei Fragen, die ich dir auf jeden Fall gerne noch stellen möchte. Und ich würde sagen, alle, die jetzt irgendwie total on fire sind und noch mehr wissen wollen, die sollen sich auf jeden Fall bei dir melden im Anschluss.
Ja, gerne.
Ich teile auch gerne noch deinen Link zur Webseite oder zum Instagram-Profil auch in den Shownotes. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, und das ist vielleicht auch ein bisschen persönlicher, die Frage, ist, wie Ayurveda dein Leben bereichert hat, gerade auch, was ich nochmal spannend fände, wäre vielleicht auch dein Bezug zu dir als Frau. Zu deinem Körper als Frau. In meiner Arbeit geht es ja auch mal viel um Embodiment, also auch die Verbindung zum Körper. Erzähl doch mal so ein bisschen, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Ja.
Ja. Das ist tatsächlich auch, finde ich, gerade als Frau, da hat es schon einiges mit mir gemacht. Also was für mich so ein großer Mehrwert ist, das, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach, ich habe, glaube ich, einen ganz anderen Bezug jetzt zu meinem Körper. Beim Ayurveda ist es ja auch so, und das finde ich sehr, sehr schön, der ist sehr ressourcenorientiert, arbeitet der Ayurveda. Da geht man jetzt nicht hin, weil ganz oft ist es ja so, oh, jetzt habe ich schon wieder das. Mein Körper will nicht, der funktioniert einfach nicht. Ne? Und dann ist man so in diesem Negativ-Mode und einfach, mein Körper ist so ein Versager. Ne, funktioniert einfach nicht. Und im Ayurveda ist es so, ja, du hast ein Symptom und es ist nicht toll. Aber du hast 28.000 andere Dinge, die richtig gut funktionieren, mit denen du vielleicht das andere wieder auffangen kannst. Also alleine so diese Denkweise zu haben, was denn nämlich alles funktioniert, das ist ja so ein bisschen wie in Richtung Dankbarkeitsjournaling zu machen, nur halt für den eigenen Körper, was alles richtig gut funktioniert. Und was ich halt sehr gelernt habe, ist, dass mein Körper für mich echt ein Spiegel geworden ist, dass ich inzwischen verstehe, er sagt mir, wenn was nicht passt, wenn ich es im Kopf nämlich nicht verstehen möchte. Also beispielsweise, ich reagiere, wenn auf so ganz bestimmte emotionale Geschichten, reagiere ich inzwischen, also mein Nervensystem reagiert damit, dass es mir unfassbar schlecht wird, dass ich mich direkt übergeben könnte. Und da weiß ich ganz genau, okay, diese Situation tut mir gerade gar nicht gut. Ich muss irgendwas tun, um aus dieser Situation rauszukommen. Und es ist so eine mentale Geschichte, ne? Und das finde ich super spannend, dass wenn es mein Kopf nicht rafft, mein Körper sagt, bis hierhin und nicht weiter, es reicht, ne? Und so ist es ja ganz oft bei Symptomen, dass er halt irgendwann mal so ein Stoppschild aufstellt. Das finde ich total interessant. Also dafür schätze ich sehr. Und als Frau, ehrlich gesagt, hat es mir schon, lieb ich den Ayurveda sehr, weil er das Frauenbild anders sieht. Und das muss ich sagen, jetzt bei der Ausbildung von der Naturheilkunde, Frauenheilkunde ist es ähnlich, dass eben die Natur so im Vordergrund steht und versucht wird, vielleicht mit diesen Bildern, die wir im Westen haben, die uns auch so stressen, gerade je älter wir werden, dass wir mit denen vielleicht gar nicht, dass wir die gar nicht anschauen müssen. Und beispielsweise das Bild der Frau ist einfach ein ganz großartiges durch diese verschiedenen Phasen, durch die wir gehen. Und jede Phase hat natürlich so ihre Punkte, ihr Positives und selbst auch das Thema, ich sag mal, Wechseljahre, was ja bei uns im Westlichen nicht ganz so positiv gesehen wird, weil es einfach, ah ja, das ist halt das Ende deiner Fruchtbarkeit. Dementsprechend hast du jetzt eigentlich nicht mehr so die Daseinsberechtigung hier ab auf die Schiene der Alten. Und im Ayurveda ist es halt einfach so, da gibt es verschiedene Phasen, die haben auch verschiedene Namen. Und eben ab Wechseljahre bist du halt nicht mehr die reife Frau, sondern die weise Frau. Und bedeutet, du gibst es halt weiter, ne? Deine Weisheit gibst du weiter. Du bist vielleicht Mentorin für Menschen, die ein bisschen jünger sind als du. Du gibst deine Erfahrungen weiter. Und viele Frauen sind ja auch in dem Alter gerade, dass die auch sagen, sind auch viel gelassener, weil sie natürlich auch verschiedene Themen nicht mehr haben, mit vielem auch vielleicht abgeschlossen haben, vieles schon hinter sich haben, eben diese Gelassenheit haben. Und für viele ist es auch so ein Wandel. Also auch das Wort Wechseljahre ist nicht nur hormonell bezogen, sondern auch wirklich auch auf den mentalen Zustand tatsächlich. Und es ist so oft, dass viele Frauen dann nochmal sagen, in dem Alter, sagen wir mal zwischen 50, 55, wo es dann wirklich so hauptsächlich stattfindet, im Endeffekt, dass die nochmal neu anfangen, dass die sagen, ey, ich fange jetzt nochmal an zu studieren oder die Kinder sind jetzt aus dem Haus, jetzt komme ich mal, jetzt mache ich das, worauf ich richtig Bock hatte. Und voll viele sind auch, die beispielsweise früher vielleicht in ihren jüngeren Jahren vielleicht eher so, ja, ich schluck das jetzt runter, ist denen dann scheißegal. Dann sagen die nämlich, ey, es ist mir jetzt Bums, ich sag das jetzt und dann werden sie auch gar nicht mehr, werden sie oft von anderen dann so, was ist mit dir jetzt plötzlich los? Gar nicht mehr erkannt, aber ich finde das so toll. Und das unterstützt der Ayurveda halt auch, diese Natürlichkeit, geh mit den Phasen, geh mit den Zyklen. Das hat alles seine Daseinsberechtigung und es ist alles wunderbar, so wie es ist, tatsächlich. Und dafür liebe ich den Ayurveda einfach sehr.
Wow.
Ja.
Ich glaube, wir sollten irgendwann noch mal eine Folge nur zu dem Thema machen.
Oh ja, gerne, das ist so toll. Ich liebe es. Also allein Frauengesundheit und Ayurveda, oh mein Gott, es ist so spannend, weil man da auch so viel machen kann mit, keine Ahnung, Zyklusbeschwerden, Wechseljahresbeschwerden, es auch wieder mit den Doshas und so kannst du immer zuordnen. Einfach so spannend. Ja.
Ja, weil das wäre auch noch mal so die nächste Frage gewesen, ne? So inwiefern können Frauen sonst noch, ne, durch Ayurveda oder von Ayurveda profitieren, so bei welchen Beschwerden oder Themen? Magst du dazu auch noch mal kurz ein bisschen was sagen?
Ja, klar. Da sind, also klar, zu allem eigentlich, aber auch da ist natürlich ein Thema, ne? Wenn man merkt, okay, man hat extreme Einschränkungen der Lebensqualität durch wahnsinnige Menstruationsbeschwerden oder irgendwie ein Verdacht auf Endometriose, Wechseljahresbeschwerden aus der Hölle, ganz ehrlich, dann sofort Endokrinologe bezüglich Schilddrüse beispielsweise checken lassen, wenn man merkt, okay, da läuft irgendwie auch was aus dem Ruder.
Ja.
Auch hier ist es halt tatsächlich auch super begleitend und man kann vieles schon dadurch, dass man halt vielleicht auch seinen Körper anders sieht und vielleicht auch anders wahrnimmt, mit bestimmten zyklischen Phasen schon mitgehen. Da gibt es im Ayurveda halt auch, ne, auch der Zyklus ist nach Doshas aufgeteilt und kann dementsprechend balanciert werden. Aber gerade wenn jemand kommt mit Zyklusbeschwerden und ich glaube, da haben wir leider Gottes Fast alle haben irgendein Thema und auch die können wir dem Dosha zuordnen. Also wenn jetzt beispielsweise jemand kommt und hat eine schwache Blutung, aber dafür super starkes PMS beispielsweise oder auch super starke Schmerzen, ist wahnsinnig unruhig, ja, dann merkt man schon, okay, das ist wieder so eine Vata-Thematik. Und da kann man dann auch ganzheitlich wieder rangehen, wo man sagt, okay, du als Frau, wo hast du denn vielleicht, in welchen Lebensbereichen hast du denn gerade so Themen, wo dir vielleicht Wärme fehlt, wo dir vielleicht Struktur fehlt, wo dir diese ja, Rituale vielleicht auch gut tun würden und so weiter. Da guckt man sich das an und geht natürlich auch Richtung alles, was wir vorhin jetzt hoch und runter geredet haben mit welche Ernährung, wo, wann, welche Gewürze und so weiter, guckt man schon, dass das halt dann eben zu dieser kleinen Dosha-Störung quasi passt und kriegt man tatsächlich so ganz gut in den Griff. Und so ist es mit anderen Beschwerden auch. Pitta beispielsweise wären sowas wie eine super starke Blutung oder auch sehr Hitzewallungen beispielsweise wäre dann auch so ein Thema, oder dass man halt auch während der Periode ja vielleicht auch ein bisschen hitzköpfig ist oder so ein bisschen schnell aus der Haut fährt, kann auch sein. Dann ist es so eine Pitta-Thematik. Und Kapha ist vielleicht auch sowas, nur wo man sagt, okay, ich habe extreme Wassereinlagerung, ich habe Brustspannen während meiner Periode oder auch schon vor der Periode, dann merkt man, okay, das sind halt Kapha-Themen und dann versucht man halt eben auch das Kapha so ein bisschen auszubalancieren im ersten Schritt. Genau. Gleiches mit den Wechseljahren, auch da gibt es unterschiedliche Beschwerden. Also ich könnte es ewig weiter vollziehen. Genau, aber ich glaube, das läuft ein bisschen aus dem Ruder dann.
Richtig toll. Ich finde es richtig, richtig spannend. Also mich hast du auf jeden Fall total gekriegt, irgendwie mit allem, was du jetzt geteilt hast. Und ich merke so, ich würde jetzt auch gerade gerne noch direkt ja, an allen Ecken und Enden tiefer reingehen. Super, super spannend. Ich glaube, ich wiederhole mich mit diesem super spannend heute hier in der
Aber ich habe es auch
Podcast-Folge.
tausendmal gesagt, weil ich finde es ja auch immer super spannend, obwohl ich das
Ja.
wirklich, egal was ich lese, und ich lese natürlich immer noch super viel, weil man lernt ja nie aus. Und ich sitze so oft da und denke mir, ach, boah, krass, Wahnsinn. Also, ja,
Ja. Ja,
das ist toll.
ja. Vor allem, wenn alles so ineinander greift und es so integrativ ist. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Wort, das Ayurveda sehr gut
Ja.
beschreibt. Dieses Integrative, Verbundene, Verwobene. Ja.
Aber man muss sich einlassen, das muss man vielleicht dazu sagen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man kommt, ich habe Symptom A und ich bekomme Pille B. Das passiert halt nicht. Es hat ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Muss man sich halt drauf einlassen wollen, genau.
Und wahrscheinlich auch hier und da mit ausprobieren, vielleicht mal,
Ja,
ne? Und
total.
vielleicht auch noch mal anpassen und
Genau. Und merken, das tut mir gerade gut. Das ist vielleicht jetzt, keine Ahnung, wenn jemand mit einer Vata-Geschichte um die Ecke kommt und man geht dann tatsächlich in diese Vata-reduzierenden Thematiken rein, sagt die Person vielleicht auch, irgendwie fühlt sich das für mich aber nicht gut an. Dann justiert man ja trotzdem nochmal nach und guckt vielleicht auf der anderen Seite nochmal, vielleicht ist da auch noch eine andere Thematik irgendwo im Hintergrund. Genau, es ist ganz viel ausprobieren und ich glaube halt auch, ja, sich selber kennenlernen. Ich glaube, das ist das Schöne am Ayurveda, dass jeder, der kommt zwar mit seinem Symptom und das will er behoben haben, aber er geht, glaube ich, mit so einer neuen, mit einem neuen Bewusstsein, glaube ich, am Ende raus für sich selber.
Ja, es ist
Ja.
vielleicht auch ein Lebensweg, ne? Ja.
Absolut. Ist auch eine Haltung, das hattest du vorhin schon gesagt. Total.
Ja,
Ja.
ja, ja. Richtig toll. Meine Liebe,
Ja.
eine letzte Frage für heute. Wir haben ja schon über das Thema Routinen und Rituale gesprochen. Wenn du den Frauen und vielleicht auch Männern, die jetzt gerade zuhören, einen Tipp geben könntest, eine Sache, wo du sagen würdest, probier das mal für einen Monat aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gut tun wird. Wie gesagt, wir haben schon gelernt, es ist super individuell. Aber wenn du eine Sache, einen Tipp den ZuhörerInnen mitgeben könntest, was wär's?
Boah, schwierig. Das ist echt schwierig. Nur eine Sache. Puh. Ich hätte nämlich gedacht, okay, versuch dir ein Morgenritual aufzubauen oder versuch dir ein Abendritual aufzubauen. Aber das ist natürlich dann nicht nur eine Sache. Ich glaube, ich würde, weil Ayurveda ist ja so ernährungstechnisch, geht ganz viel in Richtung Regelmäßigkeit und Wärme. Ich glaube, ich würde sagen, versuch mal einen Monat lang, so gut es geht, regelmäßig zu essen. Also sprich, drei Mahlzeiten am Tag, wenn möglich auch nicht dazwischen snacken. Einfach um auch der Verdauung ab und zu mal eine kleine Pause zu geben. Und wenn möglich, warm. Was für viele total schwierig ist. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Ich finde es auch, also ich versuche das dreimal am Tag, schaffe das auch nicht immer. Aber inzwischen, ich frühstücke auch immer warm. Und da ist Ayurveda, vielleicht ist das das Ding. Versuch warm zu frühstücken. Und es kann zur Not auch ein Brot sein, aber dann halt getoastet vielleicht. Und dann halt gucken, was packe ich da drauf? Also wenn möglich jetzt halt auch nicht unbedingt die Marmelade oder sowas, sondern dass man halt guckt, okay, was sind auch Dinge, die mir gut tun in Form, was mir halt für meine Konstitution ganz gut zu mir passt. Ich glaube, das wär's, weil ich weiß, es ist nicht für jedermann toll, morgens sich ein Porridge rein zu ballern. Aber es darf auch, also Hauptsache es ist warm, dann ist es auch fein, wenn es ein Rührei ist.
Ja,
Ja.
Wärme, Regelmäßigkeit nehme ich beides heute auf jeden Fall mit aus der Folge. Ja.
Immer, immer auch warm trinken, auch im Sommer.
Ja, und das warme Glas Wasser am Morgen, das nehme ich mir auch mit aus
Das
der.
ist wirklich life-changing. Ich habe mir extra vor einiger Zeit einen Wasserkocher gekauft mit Temperatureinstellung. Oh mein Gott, Anschaffung des Jahrtausends, weil es einfach so toll ist. Ich koche es dann abends komplett einmal ab und dann am nächsten Tag wird es hochgefahren auf 50 Grad. Zack, rein damit. Super. Zwei große Gläser. Ein Traum.
Sehr gut.
Ja.
Meine Liebe, ich nehme ganz, ganz viel mit aus dem Gespräch. Wie gesagt, wir hätten noch ewig weiter quatschen können. Vielleicht knüpfen wir ja auch mal an, je nachdem. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dein Wissen, deine Erfahrungswerte mit uns hier geteilt hast. Und ich würde sagen, alle, die jetzt zugehört haben, solltest du Fragen haben, dann teile diese total gerne in den Kommentaren. Oder ansonsten schreib mir oder wahrscheinlich eher der lieben Sandra gerne auch eine Mail. Also ich schätze mal, auf deiner Website oder so findet man ja dann auch Kontaktmöglichkeiten.
Genau, ja.
Also kontaktiere uns total gerne. Ja, und ich bin sehr gespannt, was diese Folge auslösen durfte, wo sie inspirieren durfte. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Das
Tausend Dank an
war
dich.
ganz wunderbar.
Toll. Ach ja, es ging auch so schnell rum. Wahnsinn.
Ja,
Ja,
Wahnsinn.
das war richtig schön. Vielen, vielen Dank. Spaß gemacht.
So, so gerne. Dann sage ich mal Tschüss und bis ganz, ganz bald.
Bis bald, auf jeden Fall.